Die Geonauten, der Geografie-Podcast mit Hannes Lahmanns und Holger Kretschmer.
Hallo Hannes, wie ist
es? Ja, hallo Holger, am liebsten gut und selbst?
Ja, muss. Wie immer, der Urlaub ist rum, das Semester steht vor der Tür. Und ich würde mal sagen, alles auf Anfang.
Ja, aber im Sommersemester ist doch alles auch nur halb so schlimm, oder? Ich meine, ne, die Sonne scheint, meistens zumindest, die Tage sind lang und hell. Jetzt lässt sich das Leben direkt wieder besser aushalten, finde ich hier.
Stimmt. Und wenn man dann noch versucht, die Erholung so ein bisschen in die Länge zu ziehen, dann wird alles gut. Mal sehen, ob das klappt. Ich habe allerdings ein kleines Experiment am Start.
Du als qualitativer Forscher machst Experimente?
Nur privat, selbstverständlich. vor einiger Zeit hat mir mal jemand gesagt, dass das Tragen einer Uhr der Anfang von Stress sei. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Und weil das Tragen einer Uhr Stress verursacht, bin ich kurz davor, auf meine Armbanduhr zu verzichten. Mal gucken, ob das funktioniert.
Naja, das wäre mal ein Statement, ne? Aber in unserem Job mit den ganzen Terminen, also ganz ohne Uhr, ohne Kalender, boah, das kann ich mir echt nicht vorstellen.
Ja, so hundertprozentig bin ich davon jetzt auch noch nicht überzeugt, aber bislang bleibt es also Theorie erstmal.
Du hast dein Praktikum dieses Semester noch donnerstags um 8 Uhr morgens, oder? Mhm.
Ja, habe ich.
Sollte da der Herr Kretschmer mal nicht pünktlich erscheinen, liebe Studierende, dann wisst ihr Bescheid, dass das Experiment das Stadium der Theorie verlassen hat.
Ja, genau. Apropos Theorie. Lass uns heute über eine Theorie sprechen, auch wenn dir das bestimmt so theoretisch ist.
Ja, klingt trocken, aber bitte. Welche Theorie hast du denn mitgebracht?
Eine Theorie, die vermutlich viele schon aus der Schule kennen, die Drei-Sektoren-Theorie.
Ah, ich dachte immer, das heißt Drei-Sektoren-Hypothese.
Oh Gott, es kommt jetzt drauf an, wenn du fragst.
Sollten wir denn sonst zuerst mal klären, was eigentlich eine Theorie ist?
Oh Gott, das wäre gut. Aber ich glaube, in erster Linie ist das mal ein definitorisches Minenfeld.
Ja, so schlimm meinst du?
Ja, da können wir eigentlich nur verlieren. Aber wir können es ja mal versuchen, wohl wissend, dass wir hier wohl nicht alles ergründen können. Das Ganze ist in der Geografie überhaupt noch viel schlimmer. Ich versuche es trotzdem mal. Eine Theorie bezeichnet im Allgemeinen das systematische, nach bestimmten Prinzipien geordnete Beobachten und Erklären der Realität. Eine Theorie schafft Erkenntnisse, die als Instrument zur Ordnung und Bewältigung des Alltags, also quasi der Praxis, eingesetzt werden können. Das sagt die Bundeszentrale für politische Bildung.
Ich sag's ja, ne? Noch trockener als die Steine. Ich weiß nicht, was du da hast. Ist eigentlich doch gar nicht so schwer, ne? Theorien ordnen Beobachtungen und erklären Realität. Punkt.
Boah, nee. wenn das jemand hört. Das klingt so einfach, aber es ist es doch wieder nicht. Erst recht nicht in der Geografie.
Dünnes Eis hier im Südbau mit den Humangeografen?
Ja, das...
Jetzt musst du es schon etwas genauer erklären, dass ich das auch verstehe hier.
Ja, also Theorie, naja, ein bisschen unterschiedlich, sage ich mal, in den Natur- und in den Sozialwissenschaften.
Aha.
Na, und da sind wir ja beim Fach Geografie, wir haben beide Richtungen, sowohl die Naturwissenschaften als auch die Sozialwissenschaften. Und da ist ja quasi der Stress schon vorprogrammiert.
So.
Den gibt es aber auch nicht nur zwischen den physischen und den Humangeografen unter Umständen, sondern auch in der Humangeografie. Gibt es dann unterschiedliche Auffassungen? Ich habe das hier mal auf den Flur fallen lassen. Du sagst, das ist eigentlich eine Theorie. Ich bin nach 10 Minuten einfach wieder in mein Büro gegangen und habe die anderen diskutieren lassen. Also,
was ist denn der Streitpunkt? Also Theorien ordnen oder erklären? Punkt.
Nee, eben nicht Punkt. der Unterschied liegt schon in den natürlichen und sozialen Wirklichkeiten begründet.
Jetzt setzt es bei mir aber aus.
Ja, schon lange, auch bei mir. Aber ich versuche es einmal zu erklären. Naturwissenschaftliche Theorien beschreiben empirisch überprüfbar und genau beschriebene Zustände der physischen Welt. So, jetzt hofft man das natürlich, dass es in der Wissenschaft immer so ist. In der Regel geht es da über Kausalbeziehungen zwischen mindestens zwei Gegebenheiten, also auch gerne so Wenn-Dann-Beziehungen.
Also die klassischen Wenn-Dann-Beziehungen, genau. Ne? Und alles ist ja quasi Naturgesetz. Das ist eigentlich normal.
Normal, ganz tolles Thema. Jetzt kommen gleich die Humangeografen rein und bringen dich zum Scheiterhaufen. Denn menschliches Handeln, also in den Sozialwissenschaften zum Beispiel, orientiert sich ja jetzt nicht zwangsläufig an Naturgesetzen. Also selbst der Homo economicus gilt ja gemeinhin als nicht mehr so ganz zuverlässig. Und in den sozialwissenschaftlichen Theorien, da erklärt man soziale Phänomene lediglich über so einen allgemeinen Interpretationsrahmen. Allgemeine sozialwissenschaftliche Theorien geben keine präzise Ursache-Wirkung-Zusammenhänge wieder, zumindest nicht alle. Denn die soziale Welt ist eben nicht im gleichen Sinne determiniert wie die physisch-materielle Welt. So sagt das zumindest das Lexikon der Geografie. Da bin ich auch schon abgestraft worden für im Vorfeld dieser Folge. Da schreiben ja 500 Leute dran mit. Genau, deswegen gilt das alles nicht.
Steine handeln nicht, sag ich mal dazu. Ne? Okay, ich verstehe. Aber ob jetzt Theorie oder Modell oder Hypothese, das Drei-Sektoren-Modell, ist das jetzt eine Theorie oder eine Hypothese, um ja, mal wieder dahin jetzt, zurückzukommen?
Ja, ja, bitte, Modellbegriff, nee, ganz weg. Nicht auch noch das. Sonst jagen die uns hier komplett aus dem Dorf.
Ich bin nur am Zündeln hier, es tut mir leid. Das ist, okay, drei Sektoren Dingsbums. Theorie oder Hypothese? Was ist jetzt eine Hypothese?
Eine Hypothese ist ja eine aus der Theorie abgeleitete Behauptung, die es zu überprüfen gilt.
Also ein Teil einer Theorie.
Sagen wir, eine Hypothese und deren Überprüfung tragen zur Erweiterung der Theorie bei.
Okay, aber noch einmal, drei Sektoren, Theorie oder Hypothese?
Ich sag's mal mit Elmar Kulke aus dem Lehrbuch Wirtschaftsgeografie, beides.
Boah, das ist nicht dein Ernst, ne? Warum brichst du dir jetzt so einen ab? Lass uns...
Weil ich endlich mal Komplexität in unseren Podcast bringen wollte.
Bin ich dir zu flach?
Wir scheitern dran, ist ja. Geben wir es einfach an die Hörerinnen und Hörer weiter. Was versteht ihr denn unter einer Theorie? Schreibt's uns doch einfach in den Kommentaren unter den Instagram-Post. Wir greifen das bestimmt in der nächsten Folge auf. Aber zurück zum Drei-Sektoren-Dingsbums. Einerseits beschreibt die Drei-Sektoren-Hypothese einen Prozess, der sich auch empirisch belegen lässt.
Also eine verifizierte Hypothese.
Ja, und andererseits liefert das Drei-Sektoren-Modell auch Erklärungsansätze, warum die beschriebenen Entwicklungen so ablaufen.
Olga, können wir bitte noch mal ganz kurz von vorne anfangen? Was sagt die Drei-Sektoren-Hypothese-Theorie denn eigentlich?
Also die Drei-Sektoren-Hypothese wird in der Regel dem Wirtschaftswissenschaftler Jean Fourastier zugewiesen. Der hat sie 1949, manche sagen auch 1950, veröffentlicht. Allerdings hat er das natürlich nicht im luftleeren Raum gemacht, wie immer in der Wissenschaft, sondern er baut auf Arbeiten anderer Wissenschaftler auf. Hier sind vor allen Dingen Colin Clark und Alan Fisher zu nennen, die auch Ende der 1930er Jahre und Anfang der 1940er Jahre die Grundlage für Fourastiers Arbeiten bilden.
Okay, alles klar. Hier drei Jungs sind am Start. Was sind die drei Sektoren?
Wir teilen heute auch noch immer die Wirtschaft in drei Bereiche ein. Den primären Sektor, den sekundären Sektor und den tertiären Sektor.
Jetzt hörst du mich wieder. Oberstufe, ne?
Genau, das ist eigentlich Oberstufenstoff. Im primären Sektor, der auch manchmal Urproduktion genannt wird, haben wir in der Regel die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft und die Fischerei. Je nachdem wieder, wen du fragst, kommt auch der Bergbau dazu. Aber der wird oft auch dem sekundären Sektor zugeordnet.
Wieder mal alles ganz präzise abgegrenzt in der Humangeografie.
Ja, eigentlich schon. Wenn wir davon ausgehen, dass es sich beim primären Sektor um die Produktion von Rohstoffen handelt, dann kann man den Bergbau durchaus zum primären Sektor rechnen. In den meisten Texten, die ich gelesen habe, wird der Bergbau aber tatsächlich dem sekundären Sektor zugeordnet, also dem produzierenden Gewerbe und auch der Industrie, weil es eben nicht um, ja.
Es ist schwierig irgendwie abzugrenzen, ne? Genau. Was ist Bergbau, was ist Verarbeitung, ne? Wo zieht man da, ist einfach Schwerindustrie. Ich kenn's auch.
Ein anorganisches Produkt, ja. Ne? Nichts Organisches, wenn man jetzt hier auf die Landwirtschaft guckt.
Ja, ich erinnere mich auch so, sekundärer Sektor, ne? Es ist Industrie und irgendwie ist jetzt für mich da auch eigentlich Bergbau mit dabei. Die produzieren ja auch Güter, kommen aber halt nicht aus der Natur, sondern die werden halt...
Ja, genau. Also man kann sagen, Landwirtschaft, organische Güter, Industrie, verarbeitende Produktion.
Ach, schön.
Produktion ja. Von anorganischen Produkten und dann ist eben der Bergbau dabei. Und dann gibt es noch den tertiären Sektor, bei dem es eben um Dienstleistungen geht, um alles immaterielle Güter.
Ah ja, stimmt, genau.
Und der primäre Sektor, Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, sekundärer Sektor mit Industrie und produzierendem Gewerbe plus Bergbau und zum Schluss dann der tertiäre Sektor mit allen Dienstleistungen.
Okay, und was macht jetzt hier Fourastier mit den Sektoren?
Er beschreibt in seinem Buch mit dem Titel Die große Hoffnung des 20. Jahrhunderts diese Theorie.
Boah, das klingt schon mal monumental.
Ja, hat er ordentlich einen dicken Schinken geschrieben, wobei ich das nie gesehen habe. Ich weiß nicht, wie dick das wirklich ist. Aber ganz nüchtern betrachtet stellt er darin eben diese Hypothese auf, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Entwicklungsstand einer Volkswirtschaft, zum Beispiel den gemessenen Pro-Kopf-Einkommen, und den Anteilen der Wirtschaftssektoren.
Mhm.
Das heißt, in weniger entwickelten Volkswirtschaften ist der Anteil des primären Sektors am Bruttoinlandsprodukt und auch an den Beschäftigtenzahlen sehr groß, um die 80%, sagt Forastier. Und mit einer zunehmenden Entwicklung verschiebt sich das auf den sekundären Sektor, der wächst dann so auf etwa 50% der Beschäftigten an, um dann wieder abzusinken zugunsten des tertiären Sektors, der dann in der letzten Phase 70% der Beschäftigten ausmachen soll, wobei nicht nur die Industrie wieder zurückgeht, sondern auch die Beschäftigten in der Landwirtschaft immer weiter zurückgehen, die Beschäftigtenzahlen.
Okay, also das klingt jetzt wirklich nach einer Hypothese und die gilt es ja demnach zu beweisen.
Genau, und wenn man sich tatsächlich mal Entwicklungen in Volkswirtschaften anguckt, der Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel oder auch der USA, dann lässt sich diese Entwicklung tatsächlich nachzeichnen. Also jetzt nicht mit den exakten Prozentzahlen, aber dieser Wandel.
Aber die Trends.
Genau, von okay, der Landwirtschaft okay, in die Industrie und dann weiter zur Dienstleistungsgesellschaft, wie wir uns ja heute schimpfen, das ist deutlich zu erkennen.
So viel zur Hypothese, gehe ich mit. Für eine Theorie müsste aber Forastier jetzt auch noch erklären, warum das Ganze passiert, oder?
Genau, und für ihn sind die Triebfedern in diesem System vor allen Dingen eine Erhöhung der Arbeitsproduktivität und ein Einkommensanstieg in der Bevölkerung. Bleiben wir erstmal bei der Produktivität. Forastier ordnet den drei Sektoren ganz unterschiedliche Potenziale zur Produktivitätssteigerung zu. Im primären Sektor sieht er das größte Potenzial, im sekundären etwas weniger und im tertiären eigentlich so gut wie gar keine Möglichkeit der Produktivitätssteigerung. Und das sehen wir retrospektiv auch in Teilen, auch in Deutschland arbeiten weniger als 1% der Beschäftigten in der Landwirtschaft.
Oh, krass, heute, ne? Also ein bisschen mehr, so
genau,
2, 3 oder was.
Naja, es ist, glaube ich, die letzten Zahlen, die ich mal gesehen habe, da ging es tatsächlich Richtung 1%. Und der Grund liegt in der gestiegenen Mechanisierung. Was früher eben 20 Menschen bei der Ernte auf dem Feld in einem Tag eingefahren haben, das schafft ein Mähdrescher heute in 10 Minuten.
Und das setzt dann wiederum Arbeitskräfte frei, die dann im sekundären Sektor arbeiten können.
Genau, soweit so logisch. Und dort verdienen sie dann auch mehr und da kommt dann der Einkommensanstieg ins Spiel. Und durch diesen Einkommensanstieg erhöht sich auch die Nachfrage nach höherwertigen Gütern, die eben nicht zur Grundversorgung da sind. Stark landwirtschaftlich geprägte Volkswirtschaften, da geht es im Wesentlichen um die Grundversorgung. Wenn wir jetzt die Einkommen erhöhen, dann steigt die Nachfrage nach Industrieprodukten, nach höherwertigen Produkten und eben auch nach Dienstleistungen. Und da spricht man dann auch von der Einkommenselastizität, die nimmt nämlich zu.
Einkommenselastizität, wer zeigt sich denn da elastisch? Das habe ich auch noch nicht gehört.
Ja, das Einkommen zeigt sich elastisch. Ja,
das ist auch ein Euphemismus.
Wenn ich mir mehr als die Grundausstattung leisten kann, oder wenn ich mir nur die Grundausstattung leisten kann, wie in Volkswirtschaften eben mit einem hohen primären Sektor oder einem großen primären Sektor, dann ist das Einkommen unelastisch, weil ich mein Geld quasi für das Nötigste ausgebe. Je mehr ich verdiene, umso elastischer wird mein Einkommen, weil ich nach der Deckung der Grundversorgung immer noch Geld habe, das ich in höherwertige Güter und Dienstleistungen investieren kann.
Das ist jetzt ein Naturgesetz?
Die Frage hat man mir gestern auch schon gestellt. Zumindest ein soziales Naturgesetz, was es ja eigentlich gar nicht gibt. Aber wow, es gibt die sogenannten Engelkurven, aus denen wird klar, dass Menschen, die mehr verdienen, höherwertige Güter nachfragen.
Ja, himmlisch. Geld macht also doch glücklich.
Ja, zumindest wenn du Glück aus Konsum beziehst. Aber das ist eher eine philosophische Frage, würde ich jetzt mal sagen. Fakt ist aber, durch das gestiegene Einkommen kommt es zu einer Nachfrageverschiebung und vor allen Dingen zu einer Nachfrageverschiebung dann eben vom primären, sekundären in den tertiären Sektor. Und das drückt sich dann auch in der Zahl der Beschäftigten aus. Das nennt man dann den sektoralen Wandel. Hierbei kommt es zu einer Freisetzung von Arbeitskräften in der Landwirtschaft, später in der Industrie. Und die gehen dann aus der Landwirtschaft in die Industrie und dann später auch in die Dienstleistung.
Also doch eine Theorie. Und in der Praxis sieht es dann wirklich auch so aus?
Naja gut, die Theorie ist jetzt 75 Jahre alt, ne? Also nicht mehr so ganz taufrisch. Und man kann diese Entwicklung tatsächlich nachzeichnen. Viele Dinge berücksichtigt die Theorie aber eben nicht. Globalisierung gab es noch nicht. Forastier ist eigentlich auch von eher so einer isolierten Volkswirtschaft ausgegangen oder von isolierten Staaten, also die Verlagerung von Arbeitsplätzen irgendwo ins Ausland, wie das in der Globalisierung passiert. Das hat er alles irgendwie noch nicht mit berücksichtigt.
Das war ja auch 1950 noch nicht das Thema halt, ne?
Genau. Und wie gesagt, auch aktuelle Entwicklungen im Dienstleistungsbereich lassen sich nicht unbedingt mit der oder nur mit dieser Theorie erklären. Zusätzlich gibt es auch immer noch Kritik an der Abgrenzung. Ne? Was ist jetzt eigentlich produzierendes Gewerbe? Bloß weil ich bei Volkswagen arbeite, werde ich vielleicht dem produzierenden Gewerbe zugeordnet, aber ich bin vielleicht gar nicht in die Produktion eingebunden, weil ich an einem Schreibtisch sitze und ja eigentlich ein Dienstleister wäre. Also von daher, naja, zusätzlich zu den Dienstleistungen, die werden auch ausgelagert, externalisiert, wie gesagt sogar in andere Länder. Alles das berücksichtigt die Theorie nicht, kann sie eben auch gar nicht. Außerdem stimmt ja auch die Annahme nicht, dass der Dienstleistungsbereich keine Effizienzsteigerung hatte. Alleine durch die Einführung des Computers hat es natürlich auch da eine Effizienzsteigerung gegeben. Die Frage ist, gab es dadurch weniger Jobs in den Dienstleistungen? Offensichtlich nicht. Andererseits ist das ja auch nur ein relatives Modell, ne? Also oder ja, Modell, eine es relative ist
kompliziert.
Theorie. Genau.
Holger, ich erinnere mich, zu meinen Schulzeiten gab es dieses Modell, ne? Irgendwie sektoraler Wandel und so weiter, aber da wurde dann auch immer wieder vom quartären Sektor gesprochen. Ist nicht zu verwechseln mit der Quartärforschung, ne?
Nicht damit zu verwechseln. Hat sich aber auch irgendwie nicht durchgesetzt. Man hat versucht, auch zu meinen Studienzeiten schon, gab es das mit dem quartären Sektor. Das ist dann IT, Computer und
alles. Ja, genau. Das war dann quasi alles so, was
also Biotechnologie war da ganz hip und so.
Ja.
Hat sich irgendwie nicht durchgesetzt. Mancher hat auch versucht, jetzt mit das auf Schwellen- und Entwicklungsländer zu übertragen und hat festgestellt, da gibt es ja viel Informalität auch. Versuchen wir das irgendwie noch mit reinzubringen in die Dienstleistungen. Naja gut, ich als Kind des Ruhrgebietes, ne, habe ja Strukturwandel mitgemacht und die Verschiebung der Sektoren auch irgendwie live miterlebt und kann sagen, da gibt es so einen Satz im Lehrbuch von Kulke, den finde ich ein bisschen schwierig. Er schreibt nämlich, dies führt zuerst in der Landwirtschaft und später in der Industrie zur Freisetzung von Arbeitskräften, die im nachfragebedingt expandierenden tertiären Sektor Beschäftigung finden.
Wow.
Jetzt seien wir mal ehrlich, im Ruhrgebiet sind zwar Arbeitsplätze im tertiären Sektor geschaffen worden, nachdem es da mit Kohle und Stahlberg abgegangen ist. Aber ob jetzt so ein freigesetzter Kumpel oder Stahlkocher heute im Zentro Jeans verkauft, ich weiß nicht.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist alles so ein bisschen einfach gedacht.
Also Forastier ging tatsächlich davon aus, dass man damit Vollbeschäftigung erreicht und das dann wirklich allen gut geht.
Ja. Aber jetzt, ne, warum beschäftigen sich Geografinnen oder Wirtschaftsgeografinnen mit solchen Themen, also Theorien? Vor allem, ja, ich weiß, ne, viel Fuß darauf, aber also du hast jetzt genug Beispiele genannt, warum es eigentlich überholt oder unvollständig ist.
Ja, Selbstgeißelung wahrscheinlich. Schikane der Studierenden. Weil...
Das muss man einfach lernen.
Genau, das muss man lernen, das muss man wissen.
Ja.
Weil so eine Verlagerung von Arbeitsplätzen natürlich auch raumwirksam ist. Die Freisetzung in der Landwirtschaft hat schon zu Beginn der Industrialisierung quasi zu einem Zuzug in die Städte geführt.
Auch eher ein alter Hut, würde ich jetzt sagen. Ne?
Ja, sehen wir heute aber auch natürlich in Städten des globalen Südens so einen Zuzug.
Ja, guter Punkt.
Auch da haben wir so eine Freisetzung. Die Nachfrage nach Dienstleistungen entsteht dann damit auch irgendwie mehr in den Städten, ne, und nicht auf dem Land. Hat was mit Regionalentwicklung zu tun. Wenn ich jetzt was entwickeln will, dann muss ich das vielleicht auch irgendwie im Hinterkopf haben. Klar, das ist nicht der neue heiße Scheiß, aber so für ein grundsätzliches Verständnis von so Standorttheorien und so ist das
irgendwie. Kommt halt gut. Auch immer schlau, ne, nach Forastier 1949. Aber ich glaube eher, es war schon früher Januar 1950, möchte ich da auch nochmal einhaken. Nee, okay, ich verstehe den Punkt, ich verstehe, es macht Sinn. Ich versuche das jetzt mal zusammenzufassen, ja, hier als, Also sektoraler Wandel entsteht, weil wir eine Produktivitätssteigerung in der Landwirtschaft und später in der Industrie haben und dadurch werden Arbeitskräfte freigesetzt, die dann so gesehen in höherwertigen oder prestigeträchtigeren, besser bezahlten, was auch immer, Jobs arbeiten können, ja. Damit kommt es zu einem Zuwachs von Einkommen das macht eine gesteigerte Nachfrage nach neuen Produkten und so weiter und führt zu einem Wachstum am Ende im tertiären Sektor. Und in dem, nach der Theorie, dann alle freigesetzten Arbeitskräfte irgendwann Beschäftigung finden sollen. Also im Idealfall eine Vollbeschäftigung.
Genau, und deswegen hieß das Buch von Forastier auch die große Hoffnung des 20. Jahrhunderts. Weil es uns dann allen besser geht und de facto, ich zitiere meinen Chef, ich bin froh, dass ich älter werde als 40. Eigentlich geht es mir viel besser. Ich muss nicht die ganze Zeit in Landwirtschaft arbeiten. Aber in vielen Dingen hatte er recht, in allen nicht. Aber in diesem Sinne.
Dein Chef oder Forastier?
Beide selbstverständlich. Ich würde die auf einen, also das führt zu weit. Ich sag mal bis nächste Woche.
Holger, lass uns besser Schluss machen für heute.